guten Morgen auch von meinerseits. Ich habe mich in den letzten 2 Jahren ziemlich viel mit der Offenbarung beschäftigt und ich denke, es gab viele Leute, die das getan haben. Ja, das ist auch eine wichtige Sache zu wissen, dass Gott die Zukunft kennt und weiß, was auf uns zukommt. Und wir sehen auch in den ganzen politischen Gemengelagen und so, was alles so wie ein Puzzle so langsam zusammenwächst. Ich werde aber nicht über die Offenbarung heute sprechen, aber da gibt es einen Vers gleich am Anfang, der heißt, dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Ja? Somit geht die Offenbarung los und dann war meine Frage und in den ganzen 2 Jahren habe ich mir die Frage gestellt, warum schreibt Gott die Offenbarung uns, ja, dass wir seine Knechte sind. Warum schreibt er das für uns? Ja, und das war so eine Frage, die mich beschäftigt hat. Und dann habe ich mich vor ein paar Wochen auch damit beschäftigt, was hilft uns in dieser schwierigen Zeit? Und habe mich mit dieser Eigenschaft Gottes als guter Hirte beschäftigt, was sehr wertvoll ist, sollte jeder vielleicht mal tun. Falls wirklich mal eine schwierige Zeit kommt, dann können wir uns daran festhalten, dass er unser guter Hirte ist. Und das hat auch schon David in schwierigen Situationen geholfen. Und das hilft uns auch. Er ist unser guter Hirte. Aber heute wollte ich über eine andere Eigenschaft sprechen, Gottes. Nämlich, wir haben es auch gerade im Lied schon angeklungen, welch ein Freund ist unser Jesus. Ja, also Gott als unseren Freund. Nicht irgendein Freund, nicht ein Freund, den wir mal aussuchen können und dann wieder, ist mein Freund, ist mein nicht, ja, wie diese Blümchen, die man so rupft. Nee, so ist Gott nicht. Nee, Gott möchte unser Freund sein, aber ist nicht irgendein Freund. Und da gibt es auch Beispiele in der Bibel von falschen Freunden. Vielleicht lesen wir mal zu Anfang als Einleitung Matthäus 22, das Gleichnis von dem Hochzeitsfest. Das ist eigentlich ein ganz bekanntes Gleichnis. Ich möchte auch nicht auf den Kern von dem Gleichnis eingehen, sondern immer in diesem Blick die Eigenschaften Gottes und in dem Fall als Freund. Ich lese ab Vers 1 von Matthäus 22. Und Jesus antwortete und redete abermals durch Gleichnisse zu ihnen und sprach: Das Himmelreich ist gleich einem Könige, der seinem Sohn Hochzeit machte und sandte seine Knechte aus, dass sie die Gäste zur Hochzeit riefen, und sie wollten nicht kommen. Abermals sandte er andere Knechte aus und sprach: Saget den Gästen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Ochsen und mein Mastvieh ist geschlachtet und alles bereit, kommt zur Hochzeit. Aber sie verachteten das und gingen hin, einer auf seinen Acker, der andere zu seiner Hantierung. Etliche aber griffen seine Knechte, höhnten und töteten sie. Da das der König hörte, ward er zornig und schickte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Da sprach er zu seinen Knechten: Die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Gäste waren es nicht wert. Darum geht hin auf die Straßen und ladet zur Hochzeit ein, wen ihr findet. Und die Knechte gingen aus auf die Straßen und brachten zusammen, wen sie fanden, böse und gute, und die Tische wurden alle voll. Ja, bis dahin erstmal. Und da sitzen wir hier, ja. Wir sitzen hier in Erwartung auf diese Hochzeit, ja, auf diese Gemeinschaft, auf dieses Fest mit Gott. Und so wie wir hier sitzen, sind wir eingeladen, ja. Wir sind von den Straßen und Hecken und Zäunen zusammengekommen, zusammengerufen worden von Gott, ja. Und dann geht's weiter. Da ging der König hinein, die Gäste zu besehen. Kann man sich auch hier vorstellen, ja, geht hier durch die Reihen und guckt sich jeden Einzelnen an, ja, bleibt da stehen, oh, Erich Schäfer, ja, ne, oh, Joel Schäfer, ja, will keinem persönlich zu nahe treten, deshalb erwähne ich nur kurz meinen Vater und mich, aber es könnte auch dein Name sein, ja, Gott kommt vorbei und guckt dich an und sieht mehr als deine Nasenspitze, ja. Da ging der König hinein, die Gäste zu besehen, und sah allda einen Menschen, der hatte kein hochzeitlich Kleid an, und sprach zu ihm: Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Kleid an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu seinen Dienern: Bindet ihm Hände und Füße und werft ihn in die Finsternis hinaus, der wird sein Heulen und Zähne klappern, denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Und ich möchte jetzt gar nicht auf das gesamte Gleichnis eingehen, aber diese Eigenschaft Gottes, zu einem Menschen hinzugehen, wo das Leben nicht in Ordnung ist, und ihn anzusprechen und sagen: Freund, ja, er macht ihn auch nicht gleich fertig, er schickt ihn auch nicht gleich raus, ne? Er bietet ihm noch die Freundschaft an, sagt: Freund, er hätte ja da auch auf die Knie fallen können und sagen: Herr, tut mir leid, dass ich dein Geschenk nicht angenommen habe und missachtet habe, ja. Aber er macht es nicht, er verstummt einfach. Und dann kommt natürlich auch das gerechte Urteil des Königs, aber er spricht ihn an und sagt: Freund. Wir haben auch noch ein paar Kapitel weiter eine andere Situation, wo Jesus auch nochmal jemanden als Freund anspricht, der ein falscher Freund ist. Matthäus 26, ab Vers 47. Und als er noch redete, siehe, da kam Judas, der Zwölfte, einer, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und mit Stangen von den hohen Priestern und Ältesten des Volkes. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt: Welchen ich küssen werde, der ist, den greift. Und alsbald trat er zu Jesus und sprach: Gegrüßt seist du, Rabbi, und küsste ihn. Jesus aber sprach zu ihm: Mein Freund, warum bist du gekommen? Da traten sie hinzu und legten die Hände an Jesus und griffen ihn. Wieder dieses: Mein Freund, ja. Und Gott möchte uns Menschen, möchte dich und mich als Freund haben. Er lädt uns ein, er streckt seine Arme uns entgegen, obwohl wir nichts zu bieten haben. In Jesaja 65, 2 heißt es von Gott: Ich recke meine Hände aus den ganzen Tag zu einem ungehorsamen Volk, das seinen Gedanken nachwandelt auf einem Wege, der nicht gut ist. Ja? Gott reckt seine Hände aus den ganzen Tag. Er streckt uns seine Hände entgegen und möchte, dass wir seine Freunde werden und sind. Und wenn man das erstmal mitkriegt, dann wäre natürlich die spannende Frage: Wie werde ich ein wahrer Freund Gottes? Ja? Ein wirklich guter Freund Gottes. Wir haben auch natürlich Beispiele von wahren Freunden Gottes, und in Jakobus 2, Vers 23 lesen wir von so einem Beispiel. Jakobus 2, 23, da heißt es: Und ist die Schrift erfüllt, die da spricht: Abraham hat Gott geglaubt, und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und er ward ein Freund Gottes geheißen. Also es ist möglich, ein Freund Gottes zu sein, und es ist auch von Gott gewollt, ein Freund Gottes zu sein. Und die Voraussetzung, die wir hier lesen, ist: Gott hat Abraham geglaubt und so war er gerecht. Also man muss gerecht sein, um Freund Gottes zu sein. Aber das Gute dabei ist, das hängt nicht von uns ab. Ja? Wir können da nicht so viel zu beitragen. Aber Gott hat eine Lösung geschenkt. Und wenn man erstmal gerecht werden muss, dann heißt es ja, dass wir von vornherein nicht gerecht sind. Und wenn ich das sagen würde, wäre es eigentlich egal, ja, weil ich sehe nur bis zu euren Gesichtern, ja, und ins Herz kann ich ja nicht gucken. Aber Gott, der die Menschen geschaffen hat und die Herzen kennt, der urteilt, wie der Mensch denkt und was der Mensch ist. Und in Römer 3 lese ich von 23 bis 26 einmal, Römer 3, 23 bis 26. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, so durch Jesum Christum geschehen ist, welchen Gott hat vorgestellt zu einem Gnadenstuhl durch den Glauben in seinem Blut, damit er die Gerechtigkeit, die vor ihm gilt, darbiete, indem, dass er Sünde vergibt, welche bisher geblieben war unter göttlicher Geduld, auf dass er zu diesen Zeiten darböte die Gerechtigkeit, die vor ihm gilt, auf dass er allein gerecht sei und gerecht mache den, der da ist, des Glaubens an Jesus. Und hier lesen wir, wie die Möglichkeit ist, gerecht zu werden. Ja? Die Voraussetzung, um Freund Gottes zu sein. Das Erste ist, man muss erstmal anerkennen, dass man ein Sünder ist, ja? Und damit auch, dass man Rettung benötigt. Alle haben gesündigt, heißt es in Vers 23. Ja, das ist der erste Punkt von diesem Glaubensschritt. Ja? Erster Punkt: Ich bin ein Sünder, ich brauche Rettung. Das ist das Erste, was ein Mensch anerkennen muss. Das Zweite ist der Glauben, dass Jesus Gott ist und stellvertretend für mich gestorben ist und begraben worden ist und auferstanden ist. Und das wird hier in dem ganzen Abschnitt häufiger genannt. Nur als Beispiel Vers 25: Durch den Glauben in seinem Blut. Ja, dass dieser Glaube, dass sein Blut unsere Sünden sühnt. Das ist der zweite Schritt, dieser Glaube an Jesus, dieses Stellvertretend für mich bezahlt hat für die Sünden. Das dritte ist, im Glauben das persönlich annehmen und ihm die Sünden bekennen. Ja? Wenn man einfach nur weiß, dass Jesus für die Sünden gestorben ist, aber für mich persönlich das nicht annimmt, dann hat er das für die getan, die das annehmen, aber nicht für die das nicht tun. Und hier gibt es auch mehrere Wörter, die sagen, dass er es anbietet. Ja, in Vers 25 heißt es, damit er die Gerechtigkeit, die vor ihm gilt, darbiete, ja, indem dass er die Sünde. Oder in Vers 26, auf dass er zu diesen Zeiten darböte, ja, anbieten, die Gerechtigkeit, die vor ihm gilt. Er bietet uns das an, wie wir vorhin auch diese ausgestreckten Arme Gottes gesehen haben, bietet er Vergebung an. Und wir dürfen und müssen das, wenn wir gerettet werden wollen, auch annehmen. Und persönlich dann auch für uns annehmen und ihm unsere Schuld abgeben sozusagen. Und als vierter Schritt, was auch dazugehört, das gehört alles zusammen, da gibt es ein Lied, ich kann nicht schweigen, ja, also man kann nicht schweigen von dem, was man erlebt hat, wenn man dieses Geschenk angenommen hat, muss man es bezeugen und wird man es bezeugen. Und ein paar Kapitel weiter in Römer 10, Vers 9 heißt es auch, denn so du mit deinem Munde bekennst, Jesus, dass er der Herr sei, und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du errettet oder selig. Und das alles gehört zusammen. Und wenn wir dieses Geschenk von Jesus angenommen haben, dann spricht die Bibel von einer Wiedergeburt, von einer neuen Geburt, die Gott schenkt. In 1. Petrus lesen wir das. 1, 3 und 4. Gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unverwelklichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das behalten wird im Himmel. Also das ist doch wunderbar zu hören, dass Gott unser Freund sein will und die Voraussetzung dazu ist, dass wir gerecht sind. Und diese Gerechtigkeit müssen wir gar nicht von uns aus tun, wir müssen nur von Jesus annehmen und neugeboren werden, indem wir Jesus, an Jesus Christus glauben und ihm unsere Sünden bekennen. Und wenn wir das tun, dann wächst in uns dieser Wunsch, das zu tun, was Gott möchte, was er sagt. Und dann werden wir auch Freunde Gottes sein. Johannes 15 sagt das Jesus auch nochmal. Ziemlich starkes Wort, wenn man das einfach nur so rauspickt. Da heißt es in Johannes 15, Vers 14, ihr seid meine Freunde, so ihr tut, was ich euch gebiete. Ja? Also wenn jemand einen Freund sucht hier irgendwo, keine Ahnung, in der Schule und sagt, ja, du bist mein Freund, wenn du genau das tust, was ich sage, dann wird man erstmal sagen, oh komisch, ne? Also so einen Freund will ich nicht haben. Aber wenn man das Ganze, was ich gerade so erklärt habe, mit berücksichtigt, dann ist es etwas wirklich, wirklich Wertvolles, ja, was Schönes, dass wir durch den Glauben gerecht gemacht diesen Wunsch haben, das zu tun, was Gott sagt. Und durch diesen Wunsch, das zu tun, was Gott sagt, werden wir eine innere Beziehung, eine innere Freundschaft mit Gott haben und pflegen können. Und wenn wir Jesus Christus angenommen haben, an ihn glauben als den Herrn, dann wird das auch für uns gelten, was in Jakobus 2,23 stand. Abraham glaubte und es ward ihm als Gerechtigkeit und er wurde Freund Gottes genannt. Und so könnte man dann auch deinen Namen oder meinen Namen da reinsetzen. Ja? Joel glaubte und er wurde Freund Gottes geheißen. Ja? Wie wunderbar ist das doch, ja? Wenn du deinen Namen da auch einsetzen kannst und sagen, ich bin ein Freund Gottes. Und wenn man Freund Gottes ist, dann hatten wir ja gelesen gerade eben, ihr seid meine Freunde, so ihr tut, was ich euch gebiete. Und um das zu tun, was er gebietet, ist natürlich auch notwendig zu kennen, was er sagt, ja, zu wissen, was er sagt. Und das ist ja auch bei normalen Freunden so, man lernt einander kennen. Ja, das ist auch wichtig in einer Freundschaft, dass man sich kennenlernt. Und in Vers 15, ein Vers weiter, Johannes 15, Vers 15, sagt er dann weiter, ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid oder Sklaven seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid. Denn alles, was ich habe von meinem Vater gehört, habe ich euch kundgetan. Und das war so ein, so ein wichtiger Vers für mich, nochmal zurückkommend auf die Offenbarung, da heißt es ja, dass er seinen Knechten das offenbart hat. Ja? Und als ich den Vers gelesen habe, war es mir klar, Gott offenbart sich, weil er in einer Beziehung zu uns sich erfreut. Wir sind nicht einfach nur Sklaven, die von rechts nach links geschickt werden, sondern er will eine freundschaftliche Beziehung zu uns. Und deswegen sagt er uns und teilt sich auf uns mit. Und diese Offenbarung ist ein Zeichen dafür. Er teilt sich uns mit. Und das ist einfach unglaublich, dass Gott dieses Mitteilen als Zeichen der Freundschaft zu uns sieht. Ja? Wir hätten gar nicht das Recht, irgendwas zu wissen. Aber Gott will, dass seine Freunde halt wissen, was Sache ist. Und das ist doch ein unheimliches Vorrecht, was wir haben. Und deswegen ist es so unglaublich wertvoll, wenn wir uns mit seinem Wort auch beschäftigen dürfen. Ich habe da nochmal ein Beispiel zu dem, was ich gerade gesagt habe. Das steht im 1. Buch Mose und das hat auch wieder mit Abraham zu tun. Vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte, wo Gott Abraham besucht und die Engel wollen gucken, wie es Sodom und Gomorra geht, ja? Und dann sind sie bei Abraham, gibt es verschiedene Themen da, die da angesprochen werden, und dann geht es los nach Sodom und Gomorra. Und auf diesem Weg dorthin, vielleicht lesen wir das, diesen einen Vers, 1. Mose 18, 17, da sagt Gott was ganz Interessantes. 1. Mose, Kapitel 18, Vers 17. Da sprach der Herr, wie kann ich Abraham verbergen, was ich tue? Ja? Er war ein Freund Gottes. Wie kann ich meinem Freund verbergen, was ich tue? Ja, das geht nicht. Deswegen hat Gott dann dem Abraham gesagt, was er vorhat. Und dann hat ja Abraham von 50 bis auf 10 gehandelt. Das macht man in diesen Gebieten so, dass man von 50 auf 10 runterhandelt. Abraham hat das mit viel Nächstenliebe auch gemacht, ja, und Gott hat sich darauf eingelassen. Aber wichtig ist, dass Gott sagt, jetzt in dem Zusammenhang, den wir heute haben, wie kann ich meinem Freund das nicht sagen, was ich jetzt vorhabe, ja, und genauso die Offenbarung zu uns, ja, kann man sich ganz gut vorstellen, wie Gott sagt, ja, wie kann ich meiner Gemeinde das vorenthalten, was ich da vorhabe, ja, da wird es drunter und drüber gehen und die ersten Zeichen werden die vielleicht schon sehen und das meiste werden die vielleicht gar nicht mitbekommen, aber es ist doch schön und wichtig, dass ich meinen Freunden sage, was ich vorhabe. Und ein weiterer Punkt von dieser Freundschaft ist, dass Freunde normalerweise Interessen miteinander teilen. Wenn man ja, Freunde hat, die Fußball spielen ja am Wochenende oder so, dann hat man gemeinsam Fußball, ja, also als gemeinsames Hobby, sage ich mal, jetzt im weltlichen Sinne oder wenn die Schüler, unser Sohn, der geht in die Schule und die spielen unheimlich gern Fußball und da sind auch Freundschaften da und wenn der eine Fußball spielen würde von den Freunden und der andere wird irgendwie Baseball spielen gehen, dann hätten die keine Gemeinsamkeit, ja, dann wird die Freundschaft auch schwierig werden, wenn man ständig andere Interessen hat und so ist es bei Gott auch. 1. Johannes 2, Vers 15 bis 17. Da heißt es, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist, so jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augen Lust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Das sind so Interessen, die auseinandergehen, ja. Das ist sozusagen ein Beispiel dafür, dass man nicht unterschiedliche Interessen haben sollte, ja, sondern gleiche Interesse. Und diese Interessen, die haben wir auch als Positivbeispiel, das war jetzt, was nicht sein soll und was sein soll, lesen wir in Lukas 2, auch eine sehr bekannte Stelle, wo die Mutter Maria von Jesus sucht und zusammen mit Josef suchen sie den Jesus und Jesus finden die dann nach Tagen im Tempel. Und in Lukas 2, 49 sagt Jesus, was ist, dass ihr mich gesucht habt? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, das meines Vaters ist? Ja, ist doch klar, wenn ich Beziehung und mit meinem Vater habe und suche, dann ist doch klar, dass ich mit den Dingen beschäftige, die meinem Vater wichtig sind, die Gott wichtig sind. Und in 1. Johannes 1, 3 bis 7 ist es auch so, dass man sich viel damit beschäftigt mit oder beschäftigen sollte, mit dem, was Gott sagt und denkt und tut und fühlt. 1. Johannes 1, 3 bis 7. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, auf dass auch ihr mit uns Gemeinschaft habt und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und solches schreiben wir euch, auf dass eure Freude völlig sei. Und das ist die Verkündigung, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm ist keine Finsternis. So wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. So wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Und das ist noch ein weiterer Punkt, auf den ich kurz eingehen wollte, diese Gemeinschaft, die wir haben dürfen, untereinander und mit ihm. Und in Matthäus 18, 20 heißt ja, wo zwei oder drei zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Ja, ist auch sehr bekannt. Oder in Hebräer 10, 24 und 25 heißt es, und lasst uns untereinander unser Selbst wahrnehmen mit Reizen zur Liebe und guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlung, wie etliche pflegen, sondern einander ermahnen und das so viel mehr, so viel ihr seht, dass sich der Tag naht. Und das zeigt diese Gemeinschaft, die wir haben dürfen, auch in schwierigen Zeiten oder insbesondere in schwierigen Zeiten ist die Gemeinschaft untereinander extrem wichtig. Und wenn man so Alleingänger ist, dann wird man leicht Beute, ja, und Gott weiß das und deswegen hat er die Gemeinde gemacht, ja, und man hat Gemeinschaft untereinander, hat man ja gerade gehört, und man soll die Versammlung nicht verlassen, heißt es hier eindeutig, ne, und das ist ihm wichtig, dass Freunde auch untereinander Gemeinschaft haben, auch als Gemeinde, und Freunde sind füreinander da, Freunde helfen einander und ermutigen, ermahnen einander, und bei Freunden ist es auch ganz wichtig, ich hatte auch ein Gespräch jetzt diese Woche mit einem guten Freund, und bei Freunden ist es so, die wagen es auch oft, die Wahrheit zu sagen. Ja, das ist nicht immer einfach, auch heutzutage, dass jemand einem wirklich die Wahrheit sagt. Und da ist natürlich auch viel Liebe notwendig. Aber wahre Freunde, die wissen, dass es wichtig ist, dass man dem anderen auch die Wahrheit sagt. Ja, und Freunde werden das auch in Liebe hoffentlich tun. Aber Freunde und Gemeinschaft ist sehr wichtig. Und auch der Apostel Johannes hatte Freunde. Das fand ich auch interessant, dass das auch im Wort Gottes so steht. 3. Johannes, letzter Vers, heißt es, Friede sei mit dir, es grüßen dich die Freunde. Grüß die Freunde bei Namen. Ja? Also der Apostel Johannes hatte auch Freunde und das war wichtig. Und sogar der Apostel Paulus hatte Freunde. Manchmal wird der Apostel Paulus so wirkt so fern, ja, dass er so ein gequältes und wichtiges, aber sehr weites für sich Leben hatte, aber das war gar nicht so. Er hatte auch sehr gute und wichtige und viele Freunde. Das lesen wir in Apostelgeschichte 19,31. Ich will euch nur zeigen, dass ich da so richtig erstaunt und erfreut war, wie das Thema Freundschaft im Wort Gottes auch so präsent ist. In Vers 31 von Kapitel 19 von Apostelgeschichte heißt es, auch etliche der Obersten in Asien, die des Paulus gute Freunde waren, sandten zu ihm und ermahnten ihn, dass er sich nicht gebe auf den Schauplatz. Ja, die haben ihn davor gewarnt, dass er etwas macht, was ihm schadet. Ja, aber gute Freunde hatte er, ja, die sich für ihn eingesetzt haben, die sich besorgt waren um ihn und ihm da geholfen haben. Und deswegen, das sind so zwei Beispiele, wo Freunde erwähnt werden. Und das ist auch so eine Ermutigung, Ermahnung an uns. Lasst uns gute Freunde sein und auch gute Freundschaften pflegen. Und insbesondere mit denen, die Jesus Christus als gemeinsamen Nenner, als gemeinsamen Freund haben. Und das ist ganz, ganz besonders wichtig, dass wir diese Gemeinschaft untereinander, dass wir diese Freundschaft untereinander pflegen und diese Zeit auch miteinander dann auch haben. Untereinander, aber auch ganz besonders in der Zweisamkeit, in dieser Freundschaft mit unserem Herrn, mit unserem Gott. Und ich war auf ein paar Kinderfreizeiten und dann gab es morgens immer so eine kleine Zeit, wo man eine persönliche Zeit mit Gott haben durfte. Und man hat die Gott- und Ich-Zeit genannt. Ja? Dios y yo hat man das genannt auf Spanisch. Es war eine sehr wichtige und gute Zeit, wo man wirklich einfach nur so eine Zweisamkeit auch haben konnte mit unserem besten Freund, ja, unserem wichtigsten Freund. Und Jesus hat das auch gemacht. Markus 1 lesen wir das. Markus 1, 35. Und des Morgens vor Tage stand er auf und ging hinaus, und Jesus ging in eine wüste Stätte und betete daselbst. Und Petrus mit denen, die bei ihm waren, eilten ihm nach, und da sie ihn fanden, sprachen sie zu ihm: Jedermann sucht dich. Also, und des Morgens vor Tage stand er auf und ging hinaus, und Jesus ging in eine wüste Stätte und betete daselbst. Jesus hat diese persönliche Zeit mit seinem Vater gesucht, mit diese persönliche Zeit mit ihm, ja, und das ist auch für uns heutzutage wichtig, dass wir diese persönliche Zeit auch suchen. Und dann kommen wir zum letzten Punkt, den ich hier mitgebracht habe und der mir auch wichtig geworden ist, ist, dass Freunde miteinander reden. Das sehen wir ja jetzt bei Jesus, ja, er betete, diese persönliche Zeit, die er mit Gott verbrachte, mit dem Vater verbrachte, hat er mit ihm geredet, ja, und ein gutes Beispiel davon ist Mose, ist ja jedem bekannt. Ich möchte die Stellen jetzt nicht lesen, aber es gibt eine Stelle, wo er mit Aaron und mit Miriam ein Problem hatte, ja, weil Aaron und Miriam mehr sein wollte als den Zustand, und dann haben die gesagt, ja, Gott kann doch genauso zu uns reden, und in dem Augenblick, da taucht Gott auf und sagt, ja, ich kann zu Propheten reden, ich kann denen irgendwas zeigen, aber nicht wie Mose, ja. Mit Mose rede ich so von Angesicht zu Angesicht, ja, und ganz persönlich rede ich mit ihm. Mose war so ein Freund Gottes, ja, mit dem Gott persönlich geredet hat. Und das lesen wir in 2. Mose 19 oder 4. Mose 12, kann man das nachlesen, wenn man das möchte. Und dann stellt sich halt uns die Frage, wie sind meine Gespräche mit Gott? Ja, nehme ich mir die Zeit, auch persönlich mit Gott zu reden? Wie ist mein Gebetsleben? Und wenn man verheiratet ist oder in der Familie ist, nehme ich mir Zeit, auch mit meiner Frau gemeinsam zu beten? Nehme ich mir Zeit, mit meinen Eltern vielleicht zusammen zu beten? Oder mit meinen Kindern zusammen zu beten? Oder wenn man gute Freunde hat, ja, tue ich in dieser freundschaftlichen Gemeinschaft auch Zeit mit unserem besten Freund, mit Gott, pflegen? Und das ist wichtig, dass wir auch diese Zeit uns persönlich nehmen. Und Gott ist nicht nur ein Freund, den man, hatte ich ja vorhin schon gesagt, den man nehmen kann und lassen kann, ja, und einfach nur was Oberflächliches ist. Es gibt ja einige, die sagen, ja, mein lieber Papi, und dann geht jede Ehrfurcht verloren. Andere sagen, mein lieber Papi, und lieben auch ihren Vater und haben noch diese Ehrfurcht. Das ist auch wichtig, dass wir auch bei der Freundschaft auch das nicht vergessen, dass er nicht unser irgendein Freund ist, sondern dass er der Herr und Gott ist, ja. Und nicht wir haben ihn erwählt, sondern er hat uns erwählt, sagt er. Ja. Er streckt uns seine Arme entgegen und möchte unsere Freunde sein. Und wir dürfen diese Hände annehmen und ihn annehmen. Lasst uns wahre Freunde Gottes sein, an ihn glauben, von ihm lernen, mit ihm reden, Gemeinschaft pflegen. Und dann heißt es auch, wie in Jakobus 2, 23 gelesen, hoffe ich, dass es von dir und von mir dann heißt, er glaubte und er ward Freund Gottes geheißen. Und das wünsche ich dir und mir, dass man wirklich sagen kann, er ist ein wahrer Freund Gottes. Amen. Ich stehe nochmal kurz auf zum Gebet. Vielleicht betet noch ein oder zwei Leute und schließen wir dann die Botschaft. Jesus, wir danken dir. Es ist unglaublich, unfassbar, dass du deine Arme uns entgegenstreckst, obwohl wir so sind, wie wir sind. Wir danken dir für diese unheimlich große Liebe zu uns und dass du uns auch als deine Freunde nennen möchtest. Und wir danken dir für diese Liebe und für diese frohmachende Botschaft auch, die du schenkst. Und danke, dass du dich auch uns mitteilen möchtest, dass du uns Dinge offenbarst, die wir auch gar kein Anrecht hätten darauf. Aber wir danken dir, dass du das in deiner großen Liebe zu uns tust. Und hilf uns auch, gute Freunde untereinander zu sein und auch gute Freunde von dir zu sein. Amen.